490 Jahre ist es her, auf den Tag, als ein junger Theologe sein selbst gebasteltes Plakat an die Kirchentür von Wittenberg schlug. Allerhöchstwahrscheinlich ist das wirklich genau so gewesen, wie es uns die Quellen schildern. Und dieser Thesenanschlag sollte die ganze Welt nachhaltig verändern. Es standen 95 Thesen darauf, wie wir wissen. 95 prägnante, zugespitzte Sätze, die es in sich hatten und in denen es immer um die eine Frage ging: Wie kommt ein Mensch in den Himmel? Wie wird ein Mensch gerecht vor Gott? Die Antwort, die offizielle Kirche damals gab, und damals gab es ja nur eine Kirche, die römisch-katholische Kirche, die lässt sich volkstümlich in diesem bekannten Vers wiedergeben: Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Genau genommen hatte die römische Kirche damals einen Drei-Stufen-Plan zur Erlösung. Erstens Feuer, zweitens Beichte, drittens Geld. Also die Sünde musste einem schon leid tun, dann sollte sie einem Priester gebeichtet werden und wenn dann als Beweis echter Reue die kirchliche Bußstrafe bezahlt wurde, dann galt die Sache als okay, in bar. Und da erstaunt es nicht, dass viele Menschen dachten, jetzt können wir uns den Himmel erkaufen. Ja, mehr noch, wir können das nicht nur für uns selbst tun, sondern wir können auch unseren verstorbenen Angehörigen noch Gutes tun, wenn wir nachträglich für sie Geld opfern und Geld spenden. Und Tetzel, der Mann, der damals einer der Gegenspieler Luthers war, der hat mit folgenden Reden die Leute unter Druck gesetzt. Er ging dort von Marktplatz zu Marktplatz und hat das ziemlich wirkungsvoll verbreitet, diese Botschaft. Ein Zitat daraus: Hört ihr nicht die Stimme eurer toten Eltern und anderer Leute, die schreien und sagen, wir sind in schweren Strafen und Pein, wovon ihr uns mit ein wenig Almosen erretten könntet und doch nicht wollt? So wurde natürlich enorm Druck ausgeübt und versucht, das Geld der Leute rauszubekommen. Luther aber liest die Bibel. Und Luther merkt zu seinem Erschrecken, dass die Lehre der offiziellen kirchlichen Institution und die Lehre der Bibel nicht miteinander übereinstimmen. Und so bricht er eine öffentliche Debatte vom Zaun und am Ende dieser öffentlichen Debatte ist dann eine neue Organisation entstanden, weil Wahrheit und Lüge auf Dauer nicht unter einem Dach zusammenleben können. So war es 1517. Und dann 482 Jahre später, vor 8 Jahren, am 31. Oktober 1999, wurde dann mit großem öffentlichen Aufwand eine gemeinsame Erklärung verabschiedet vom Lutherischen Weltbund und von einer Kommission des Vatikans. Und darin wurde behauptet, dass es inzwischen, was die Grundlehre angeht, die damals strittig war, nämlich wie wird ein Mensch vor Gott gerecht, dass es darüber jetzt eine weitgehende Übereinstimmung gebe. Zwar noch nicht vollständig, aber weitgehend. Die gegenseitigen Verurteilungen aus dem 16. Jahrhundert würden nicht mehr zutreffen und so könne man das doch in einer gemeinsamen feierlichen Erklärung besiegen. Und man tat das ausgerechnet in Augsburg, wo 1530 ein grundlegendes evangelisches Bekenntnis ausgerufen worden war. Und dort in Augsburg zog man dann vor 8 Jahren von dem katholischen Mariendom zur evangelischen St. Anna-Kirche in einer gemeinsamen Prozession. Und wollte damit zum Ausdruck bringen, die alten Gräben sind überwunden. Tatsache ist, dass in dieser gemeinsamen Erklärung zwar manche evangelische Begriffe vorkommen, dass die aber kaum merklich anders gedeutet und unter dem Strich katholisch ausgelegt werden. Und offensichtlich haben das die Vertreter der evangelischen Seite nicht sehen wollen. Oder sie wollten den Effekt einer gemeinsamen Erklärung nicht kaputt machen. Dabei hat sogar die Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 29. Juli 1999 die Sache auf den Punkt gebracht. Also die FAZ hat das kapiert. Sie schrieb damals, die Lutheraner sind also von ihrem reformatorischen Verständnis abgerückt und haben der katholischen Auffassung in der gemeinsamen Erklärung zugestimmt. Das ist erstaunlich klarsichtig von einem Journalisten formuliert. Und der Streitpunkt, um den es ging und immer noch geht, ist die Formulierung allein aus Glauben. Was heißt eigentlich allein aus Glauben? Die römisch-katholische Kirche lehrt allein aus Glauben, also schon, Glaube ist wichtig, aber ohne die Mithilfe von Werken, ohne Kirchlichkeit, ohne gute Taten, kann kein Mensch in den Himmel kommen, kann kein Mensch von Gott gerecht gesprochen werden. Und deshalb ist es für uns wichtig, wenn wir wirklich evangelische Christen sein wollen, Wenn wir Christen des Evangeliums sein wollen, das ist eigentlich ein weißer Schimmel, ein Christ ist immer ein Christ des Evangeliums, dann ist es lebenswichtig, dass wir uns den Lebenswert der Reformation immer wieder bewusst machen. Und darum bin ich so dankbar, dass wir eigentlich zum ersten Mal in der Geschichte unserer Gemeinde einen offiziellen Reformationsgottesdienst am Reformationstag haben, dass wir das mit unserem Akademiegottesdienst so schön zusammenlegen können und dass Sie auch alle gekommen sind. Das ist für uns eine große Freude und das unterstreicht auch die Bedeutung dieses Tages. Und wir wollen uns jetzt dieser Frage, was ist eigentlich das reformatorische Urgestein, in einigen Minuten gemeinsam nähern, und zwar über eine Bibelstelle, die entscheidend zur Reformation beigetragen hat. Und diese Bibelstelle steht im Alten Testament. Wir hören auf Habakuk 2, die Verse 1 bis 4. Frau Rumpf hat für Sie den Predigtext vorbereitet, aber im Zettel, ich hoffe, Sie sind alle entsprechend ausgerüstet. Fehlt noch irgendwo ein Predigtext? Da drüben, glaube ich, auch. Gut, dann wollen wir jetzt zunächst diesen Predigtext lesen, der uns drei entscheidende Einsichten über die Reformation vermitteln kann. Und es geht eigentlich in Vers 2 los, aber wir nehmen den Vers 1 nochmal dazu. Da sagt Habakuk, hier stehe ich auf meiner Hut und trete auf meine Feste und schaue und sehe zu, was mir gesagt werde, nämlich von Gott. Und was meine Antwort sein solle auf meinen Rechten. Er hatte vorher Gott etliche Fragen gestellt. Der Herr beantwortet mir und spricht, schreib das Gesicht auf und male es auf eine Tafel, dass es lesen könne, wer vorüberläuft. Die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu seiner Zeit und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht ausbleiben. Ob sie aber verzieht, so harre ihrer, sie wird gewiss kommen und nicht verziehen. Siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Der Gerechte aber wird seines Glaubens leben. Der Gerechte wird seines Glaubens leben. Habakuk schreibt hier etwa 600 vor Christus. Der Anlass: in Israel herrschen schlimme Zustände. Der Glaube an Gott ist bei den meisten so gut wie tot. Die Leute machen, was sie wollen. Und Habakuk kann es nicht ertragen, dass Gott das zulässt, diesen Frevel. Und er sagt, wann passiert endlich etwas, Gott? Wann kommt die Reformation? Es ist höchste Zeit für eine Reformation in deinem Volk. Wie kannst du es zulassen, dass deine Wahrheit in dieser dramatischen Frechheit mit Füßen getreten wird? Habakuk schenkt sich nichts. Er breitet seinen ganzen Zweifel vor Gott aus. Und dann sagt er am Schluss, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ich komme allein nicht weiter, Gott. Ich kann einfach nicht einordnen, was du tust oder nicht tust. Aber ich bitte dich, dass du mir irgendwie deine Antwort zeigst. So redet Habakuk. Und dann kommt dieser Vers 1, dass er sagt, ich stehe auf meiner Hut. Das ist ein militärischer Wachposten. Das heißt, ich warte Gott da drauf, ich gucke und warte, dass du mir eine Antwort gibst und dass du mir hilfst, auch zu erkennen, was ich anderen weitergeben soll, die genau die gleichen Fragen haben wie ich. Und dann bekommt Habakuk eine Antwort. Und das Erste, was wir hier über die Reformation erfahren, ist das Subjekt der Reformation. Wer ist eigentlich das Subjekt der Reformation? Das heißt, wer macht eigentlich Reformation? Wer bringt eigentlich die Veränderung? Und dazu sehen wir zunächst in Vers 3. Da sagt Gott dem Habakuk, die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit und strebt auf das Ende zu und lügt nicht. So kann man das eigentlich wörtlich übersetzen. Sie wird frei an den Tag kommen und nicht ausbleiben. Ob sie aber verzieht, so habe ihrer, sie wird gewiss kommen und nicht verziehen. Also, Gott sagt Habakuk zunächst mal, es wird etwas geschehen. Was ich vorab angekündigt habe, wird noch mit Sicherheit eintreffen. Das ist also eine Passivform, wird erfüllt werden. Und damit ist deutlich, hier handelt Gott. Es geht um Gottes Konzept. Gott hatte dem Habakuk nämlich einen Zwei-Stufen-Plan enthüllt. Er hatte gesagt, erstens werde ich die Babylonier schicken und die werden mein Gerichtsinstrument sein. Das konnte Habakuk nun noch weniger einordnen. Er sagt, so ein gottloses Volk wie die Chaldäer, wie die Babylonier, Gott, willst du verwenden, um dein eigenes Volk Israel zu züchtigen? Und Gott sagt, ja, das ist mein Weg. Aber am Ende, dann werden auch die Chaldäer ihre Grenzen erfahren. Und sie werden auch erkennen müssen, dass ich der lebendige Gott bin und mein Volk am Ende zum Ziel bringe. Ich setze das durch, Habakuk. Ich werde auf meinem Weg die Veränderung vollbringen. Die Weissagung wird gewiss erfüllt werden, allerdings nach meinem Zeitplan. Wie Reformation, in welchem Tempo Reformation geschieht, das bestimmt allein Gott. Wir wünschen uns manchmal, dass von jetzt auf gleich die ganzen schlimmen geistigen Zustände verändert werden, radikal, von einem Moment auf den anderen. Wir wünschen uns, dass wir beten und einen Tag später bricht die Erweckung aus. Das wünschen wir uns so sehr. Oder wenigstens ein Jahr später, da wären wir schon dankbar. Aber Gott sagt, ich bin das Subjekt der Reformation. Ich entscheide und ich tue das zu meiner Zeit. Und das heißt, für uns, die wir uns nach Reformation sehnen, die wir uns ja eigentlich mehr nach Erweckung sehnen, die wir uns danach sehnen, dass noch viele Menschen Christus als ihren Retter erkennen, uns danach sehnen, dass eben nicht Halloween, sondern Reformation diesen 31. Oktober bestimmt, die wir uns danach sehnen, dass die Menschen in Scharen zum Gottesdienst kommen und das Evangelium suchen und dann ihrerseits als Missionare wieder hinausziehen. Gott sagt, es kommt meine Zeit. Ich handle nach meinem Konzept zu meiner Zeit und deshalb braucht ihr Geduld. Und wissen Sie, das ist der Unterschied zwischen reformatorischem Gemeindebau und pragmatischen Gemeindeschnellwachstumskonzepten. Wir warten auf Gott. Das heißt nicht, dass wir untätig da sitzen und uns erholen und es uns gut gehen lassen und mal sehen, was Gott tut. Aber wir wissen, dass wir das Entscheidende nicht machen können. Wir warten auf Gott und wir beten. Wir beten und sagen, Gott, handle. Wir brauchen Geduld. So hat der altgewordene Apostel Petrus ja auch in seinem Brief gesagt, lesen Sie mal daraufhin den 2. Petrusbrief. Da macht er so deutlich, die Gegner, die scheinen übermächtig. Die Gemeindeglieder werden teilweise eingesperrt, getötet. Gottesdienste finden nur noch im Untergrund statt. Und um es noch schlimmer zu machen, reißen die Spötter das Maul auf und sagen, wo bleibt denn euer Jesus? Ja, ihr habt doch gesagt, er kommt wieder. Wo kommt er denn? Wir sehen ihn nicht. Und Petrus reitet das vor Gott aus und sagt, jawohl, die Spötter sind laut. Aber Herr, komme du zu deinem Ziel. Und genau das schreibt Habakuk hier in Vers 2. Die Weissagung wird noch erfüllt werden, hat Gott ihm gesagt. Zu seiner Zeit. Und sie wird frei an den Tag kommen. Das wird erkennbar werden. Gott kommt zu seinem Ziel. Denn er ist der Herr der Geschichte. Er ist recht der Herr der Reformationsgeschichte. Und er tut, was er für richtig hält, zu seiner Zeit. Und darum kann Reformation in allererster Linie nur erbetet werden. Darum ist es so wichtig, dass wir wirklich auch dies im Blick behalten, für Erneuerung und Veränderung zu beten. Dass wir auch als Gemeinde nicht einfach nur Gott bitten, dass er uns bei der Verwaltung des Mangels hilft. Dass er uns hilft, dass wir so einigermaßen durchkommen und noch so unseren Gottesdienst durchführen können. Und ansonsten haben wir wenig Hoffnung. Nein, Gott will nicht, dass wir schwärmerisch irgendwelche menschlichen Ziele feststecken und dann sagen, so in 5 Jahren müssen wir hier 300 Leute haben. Wäre ja auch nicht schlecht. Aber Gott will, dass wir hoffen, weil sein Evangelium uns Hoffnung schenkt. Und dass wir beten und sagen, Herr, du musst die Leute herzuführen, die du haben willst. Aber wir bitten dich, dass du es tust. Wir bitten dich, dass du hier und auch an anderen Stellen weiter Gemeinde baust. Wir bitten dich, dass auch an manchen Stellen doch ein neuer Hunger nach deinem Wort in unserem Land deutlich und spürbar werden möge. Und dass Menschen sich ausstrecken nach deiner Wahrheit allein. Gott ist das Subjekt der Reformation. Und deshalb brauchen wir Geduld und Gebet. Aber wir sollen nicht passiv sein. Wir bekommen auch einen Auftrag. Und darum zeigt uns Habakuk hier nicht nur das Subjekt der Reformation, sondern zweitens auch das Schwert der Reformation. Das Schwert der Reformation. Was ist das Schwert der Reformation? Das steht in Vers 2. Der Herr aber antwortet mir und sprach, schreib das Gesicht und mal es auf eine Tafel, dass es lesen könne, wer vorüberläuft. Das Schwert der Reformation ist das Wort. Gott lässt schreiben. Habakuk bekommt hier den Auftrag zu schreiben, so wie viele Propheten den Auftrag bekamen zu reden und dann zu schreiben. Die Reformation ist auch eine Schreibbewegung, eine Predigtbewegung und eine Druck- und Veröffentlichungs- und Publikationsbewegung. Und es ist hochinteressant, dass den Wert der Reformation allein für die deutsche Sprache auch die Sprachhüter längst entdeckt haben. Ich will Ihnen das nicht vorenthalten. Es gibt eine Pressemeldung zum heutigen 31. Oktober von der Deutschen Sprachwelt. Das ist eine Institution, die sich für die Reinerhaltung der deutschen Sprache einsetzt, also auch für dieses Kulturgut, deutsche Sprache. Und die haben für heute in einer Pressemeldung Folgendes verlautbaren lassen durch ihren Chefredakteur Thomas Paulwitz. Er erklärte, der Reformationstag droht von dem kommerzialisierten amerikanischen Totenkult namens Halloween überschattet zu werden. Daher ist es umso wichtiger, daran zu erinnern, was die Reformation für eine lebendige deutsche Sprache bedeutet. Luther habe mit seiner Bibelübersetzung zur Ausbildung des Hochdeutschen beigetragen und die deutsche Sprache mit zahllosen Wortschöpfungen bereichert. Ein Sprachwissenschaftler, Jakob Grimm, bezeichnet das Neuhochdeutsche sogar als protestantischen Dialekt. Also wenn Sie Hochdeutsch sprechen, sprechen Sie protestantischen Dialekt. Hochinteressant. Luther wollte ja dem Volk aufs Maul schauen und dabei hat er Redewendungen geprägt, die wir bis heute benutzen, zum Beispiel auf eigene Faust. Für immer und ewig. Sein Schärflein beitragen. Oder wer anderen eine Grube fällt selbst hinein. Das ist alles lutherische Sprachschöpfung. Machen wir uns oft gar nicht bewusst, was für einen Wert diese reformatorische Entdeckung allein schon auch für die Sprache hatte. Und auch in anderen Ländern, etwa in Slowenien, ist durch die Reformation eine ganz neue Besinnung auf die eigene Heimatsprache entstanden. Und diese Gesellschaft sagt dann am Ende, während die Reformation die Sprachen förderte, verdrängte Halloween alte Bräuche wie Erntedank und Martinsingen und steht beispielhaft für die Amerikanisierung und Verrohung der Sprache und Kultur. Kinder als Tote zu verkleiden und mit der Parole Trick or Treat, also Süßes oder Saures, auf Erwachsene zu hetzen, stelle keine kulturelle Bereicherung dar. Zitat Ende. Also, das kann man wirklich nicht sagen, dass es eine kulturelle Bereicherung darstellt. Aber ich denke, die Problematik geht noch tiefer, als diese Sprachästheten hier feststellen. Es geht ja nicht nur um die Sprache, aber es ist ein Kennzeichen, sondern es geht um die geistlichen Inhalte, die dahinter stecken. Und das Problem an Halloween ist nicht nur die Verrohung und die kulturelle Konsequenz, sondern das Hauptproblem ist hier, dass hier die Türe zum Okkultismus geöffnet werden, Geisterwelt verharmlost. Das Schwert der Reformation ist das Wort, ist die Schrift. Und das hat Gott geschenkt, dass das besonders durch die Reformatoren wieder ausgegraben wurde. Auch bei Habakuk steht das hier interessanterweise. Da heißt es, schreib es deutlich auf eine Tafel, dass es lesen könne, wer vorüberläuft. Also es soll groß geschrieben werden. Es soll so geschrieben werden, dass es die Leute sehen. Dass sie nicht erst ein Studium bei unserem Sprachenlehrer Yoshio Ozawa machen müssen, um das lesen zu können. Sondern die Tafel, die hier steht, das kann eine Wandtafel sein oder eine Tontafel. Das weiß man nicht genau, kann beides bedeuten. Aber damit es lesen könne, wer vorüberläuft. So soll man es eigentlich wörtlich übersetzen. Das heißt, Gott will, dass sein Wort und seine Wahrheit erkennbar ist, gelesen werden kann. Und zwar nicht nur von irgendwelchen studierten Experten, sondern die offene Bibel für alle. Das war eine der Früchte der Reformation. Weil Gott durch sein Wort die Herzen der Menschen verwandelt. Also, sola scriptura, das ist das Schwert der Reformation. Und wir müssen uns klar machen, Luther war ja von Haus aus kein Revoluzzer. Luther war zwar ein sehr eigenständiger Denker, aber Luther war ein treuer Sohn der römisch-katholischen Kirche. Und erst als er begriff, wie dieses Wort Gottes im Widerspruch steht zu den Grundprinzipien seiner Institution, da hat er zurückgerufen zur Bibel. Und seitdem gilt, dass die wahre Gemeinde Jesu Christi, dass die reformatorische Gemeinde dort ist, wo man sich allein auf die Heilige Schrift verlässt. Auch menschliche Bücher können ganz nützlich sein, und das sehen wir gerade hier, wenn wir in unserer ART-Bibliothek diesen Gottesdienst feiern. Menschliche Bücher sollten auch gelesen werden, möglichst die richtigen und die förderlichen. Und dazu wollen wir auch unseren Beitrag als Akademie leisten. Aber das wichtigste Buch auf der Erde, das schönste Buch, das es gibt, ist die Bibel, das Wort des Lebens. Darin steht, wie Gott uns liebt. So singen es schon unsere Kleinen. Und so hat es die Reformation gewusst. Und daher kam dann auch dieser berühmte Satz, Päpste und Konzilien können irren. Also, die ganzen kirchlichen Gremien, die haben es schon so oft getäuscht. Und die herausragendsten Bibelgelehrten können sich auf völlig falsche Pfade verirren. Allein die Heilige Schrift ist der unbestechliche Maßstab. Und schon an der Stelle wird es niemals eine Einigung mit der römischen Kirche geben. Weil die römische Kirche immer darauf bestehen muss, die kirchliche Tradition und das kirchliche Lehramt haben ein entscheidendes Wort mitzureden bei der Frage, was ist die Wahrheit? Und Martin Luther und die Reformatoren haben darauf verwiesen, allein die Heilige Schrift. Da allein haben wir wirklich sicheren Boden unter den Füßen. Das Schwert der Reformation ist das Wort Gottes, weil es die Macht hat, Menschen zu verändern. Und damit kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Das Subjekt der Reformation ist Gott, das Schwert der Reformation ist das Wort, das Wort, wie Gott es uns dann in der Bibel geschenkt hat, wo er uns seine Wahrheit umfassend entfaltet. Und dort erfahren wir nun auch, was die Sache der Reformation ist. Das ist das dritte und letzte. Was ist eigentlich die Sache der Reformation, die uns in diesem Wort gezeigt wird? Und jetzt lösen wir unser Rätsel auf, welcher Vers aus Habakuk der entscheidende war für die Reformation. Und das ist Habakuk 2, Vers 4. Was hat Habakuk direkt mit der Reformation zu tun? Da heißt es, siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Das hat Luther sehr frei, aber doch sehr schön übersetzt. Wörtlich könnte man eigentlich sagen, siehe, aufgeblasen, nicht aufrichtig ist seine Seele in ihm. Da wird der Ungläubige beschrieben. Und dann kommt aber, der Gerechte wird seines Glaubens leben. In diesem Vers geht es nicht nur um den Glauben, sondern es geht um zwei verschiedene Überzeugungen, die schroff gegeneinander gestellt werden. Man könnte das vielleicht in einem Bild sagen. Die Menschheit ist nach diesem Vers 4 aufgeteilt in zwei verschiedene Züge. Die ganze Menschheit ist in zwei verschiedenen Zügen unterwegs, die auf zwei verschiedene Ziele zufahren. In beiden Zügen sitzen fehlerhafte Menschen mit ihren Hoffnungen, Ängsten, Plänen, Sorgen, Wünschen. In beiden Zügen sitzen Menschen, die teilweise die gleichen Berufe haben, die ihre Familien haben. In beiden Zügen kommen alle Charaktertypen vor, die Geduldigen, die Ungeduldigen, die Besonnenen, die weniger Besonnenen, die mutig Voranschreitenden, die zögerlich Ängstlichen. In beiden Zügen finden wir alle Gesellschaftsgruppen, alle Bildungsschichten. In beiden Zügen finden wir Getaufte, Konfirmierte, christlich Getraute und sonstige. Und nun kommt es auf den entscheidenden Unterschied an. Was ist der entscheidende Unterschied? Die Leute, die in Zug A sitzen, die haben eine Flagge gehisst, da steht drauf, ich schaffe es. Und die Leute, die im Zug B sitzen, haben eine Flagge gehisst, da steht drauf, ich verlasse mich auf Gott. Das ist der entscheidende Unterschied. Die Chaldäer, von denen Habakuk hier redet, die Gott als Gerichtsinstrument schicken wird, die werden sich dann, so lesen wir bei Habakuk selber, über Gott erheben und werden meinen, sie hätten mit ihrer Kraft das Volk Israel allein besiegt. Und die Chaldäer, auf die hier in Vers 4 angespielt wird, die sind ein Prototyp, ein Beispiel für den Menschen, der im Zug A sitzt. Da steht, sie sind aufgeblasen. Luther hat das dann mit Halsstarre übersetzt. Sie sind vermessen. Sie vertrauen auf ihre eigene Stärke. Sie vertrauen auf ihre eigenen Möglichkeiten. Und diese Selbstgerechtigkeit, die ist nach außen gar nicht immer sichtbar. Aber es ist eine tief verankerte innere Haltung. Die weltliche Spielart dieser Selbstgerechtigkeit lautet ganz offen, ich brauche keinen Gott. Und die religiöse Spielart heißt, wenn ich mich anstrenge, dann schaffe ich es, dass Gott mit mir zufrieden ist. Das sind aber zwei Strophen desselben Liedes. Die einen sagen, ich brauche Gott nicht. Und die anderen sagen, ich schaffe es schon, mit Gott ins Reine zu kommen. Das sind die Leute in diesem Zug A. Und Gott sagt, jeder normale Mensch sitzt erstmal in diesem Zug der Selbstgerechten. Jeder von uns ist in seinem Herzen aufgeblasen. Jeder leidet an dieser tödlichen Krankheit der Selbstgerechtigkeit. Und die Folge davon ist, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Wörtlich steht da, seine Seele ist gekrümmt, sie ist nicht aufrichtig, sie ist verkrümmt, er legt sich krumm, er rackert sich ab, er versucht sein Leben selbst in den Griff zu kriegen, er verbiegt sich und er kriegt doch keinen Frieden. Und deswegen ist die Übersetzung, man müsste vielleicht Übertragung von Luther hier so genial, dass er sagt, wer halsstarrig ist, wer also meint, es mit der eigenen Kraft schaffen zu müssen, der wird immer verkrümmt bleiben. Der wird keinen wirklichen Frieden in seinem Herzen haben. Und Luther hat das ja am eigenen Leib erlebt. Luther gehörte zur religiösen Sorte der Menschen vom Typ A im Zug A. Er war ein ernsthafter Mönch. Er war ein gelehrter Theologieprofessor. Er war aber auch ein Mensch mit hochstehenden moralischen Prinzipien. Er war jemand, der sich selbst ethisch sehr unter Druck setzte. Also der jetzt nicht so einen locker, flockigen Libertinismus pflegte und sagte, naja, es kommt sowieso nicht so drauf an. Nein, der Mann hatte ein absolut sensibles Gewissen. Und er sagte, ich muss es schaffen, ich muss es schaffen. Und dann kam die Zeit, wo er seine eigene Schwäche merkte. Wo er merkte, wenn er Gottes Anspruch wirklich ernst nimmt, wie viel er ihm schuldig bleibt. Und dann hasst er einen Ausdruck in der Bibel besonders. Luther sagt richtig, dass er diesen Ausdruck gehasst hat. Und Dieser Ausdruck war die Gerechtigkeit Gottes. In seinem Lebensrückblick hat Luther das dann später mal beschrieben. Er hat gesagt, ich wollte ja ein Gerechter sein, aber ich merke, ich packe es nicht. Ich verkrümme mich, aber ich schaffe es nicht. Und er hat die Gerechtigkeit Gottes immer als den Maßstab von Gottes Gerechtigkeit verstanden. Das ist Gottes Latte und ich komme nie rüber. Gott ist absolut gerecht. An dieser Messlatte misst er mein Leben. Völlig sinnlos. Und so sehr ich mich auch bemühe, ich packe es nicht. Also bin ich verdammt. Und dann liest Luther wieder und wieder den Römerbrief von Paulus. Diese Stelle auch, die wir von Herrn Neudorf eben vorgelesen bekommen haben. Er hatte das schon zigmal gelesen und liest und liest und liest, aber diesmal liest er es anders. Diesmal ist so, als ob plötzlich Licht in sein Verständnis fällt. Und dann kommt er an diese Stelle von Römer 1, Vers 17, wo Paulus schreibt, die einzige Gerechtigkeit, die vor Gott zählt, kommt durch den Glauben. Und dann zitiert Paulus Habakuk 2, Vers 4, unseren Text hier. Der Gerechte wird durch Glauben leben. Und plötzlich kapiert Luther, was das bedeutet. Er schreibt dann in diesem Rückblick, es war, als ob die Sonne aufgegangen ist. Als ob plötzlich die Tür zum Paradies für mich offen steht. Ich habe jetzt plötzlich begriffen, ich muss mich ja gar nicht selber gerecht machen. Ich muss diese Gerechtigkeit nicht leisten, sondern ich muss mich an Christus hängen. Denn er hat Gottes Gerechtigkeit erfüllt. Der Gerechte lebt nicht durch seine Gerechtigkeit, sondern durch Glauben an Christus. Gerecht bedeutet nicht, dass ich gerecht lebe, sondern dass Gott mich gerecht spricht. Und wen spricht er gerecht? Den, der sich an Christus hängt. Und in dem Augenblick springt Luther aus dem Zug A raus, wenn Sie so wollen, und in den Zug B hinein. Er sagt, ich verlasse mich nur noch auf Jesus. Und er schreibt wörtlich, da hatte ich das Empfinden, ich sei geradezu von Neuem geboren und durch geöffnete Tore in das Paradies eingetreten. Das ist die Sache der Reformation. Der Gerechte wird durch Glauben leben. Und das ist bei allen die gleiche Sache. Bei Habakuk, bei Paulus, bei Luther und bei uns, die wir heute Jesus Christus nachfolgen. Natürlich konnte Habakuk noch nicht an Jesus glauben, genauso wenig wie Abraham und Mose. Aber derselbe Gott, an den sie glaubten und dem sie vertrauten, der hat dann uns seinen eigenen Sohn geschickt. Und seitdem führt der Weg zum Glauben nur noch über ihn. Und seitdem hat Habakuk 2, Vers 4 die Bedeutung bekommen, die Paulus ihm in Römer 1, Vers 17 gibt. Der Gerechte wird durch Glauben leben, Glauben an Jesus. Und darum denken Sie zum Beispiel an den Gefängnisdirektor von Philippi, als der merkt, dass ihm der Boden unter den Füßen wankt, im wahrsten Sinne des Wortes, und fragt, was soll ich tun? Da sagt ihm Paulus, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet. Das ist also die Sache der Reformation, das Sola Fide. Und das ist der ewige Streitpunkt mit dem Katholizismus. Darüber wird man nie hinweggehen können, wenn man ehrlich und aufrichtig ist. Weil sich nämlich an dieser Stelle beim Sola Fide allein der Glaube entscheidet, verlasse ich mich wirklich allein auf den Herrn Jesus. Auf das, was er am Kreuz für mich getan hat. Oder glaube ich, dass noch irgendetwas zusätzlich nötig ist, um Gottes Freispruch zu erlangen. Sola Fide. Und der Zwillingsbruder vom Sola Fide ist dann Sola Gratia, allein die Gnade. Und das heißt eben nicht, und bitte machen wir uns das klar, so hat es sich Luther früher vorgestellt, Gott ist nicht die Justitia. Die Justitia, die mit verbundenen Augen für Gerechtigkeit sorgt, weil sie ihre beiden Schalen hat und dann wird eben abgewogen, wie schwer ist das Gewicht in der einen und wie schwer ist das Gewicht in der anderen Schale und dann wird ganz unparteiisch entschieden. Gott ist nicht die Justitia. Sondern Gottes Gnade bedeutet, dass Gott uns ansieht, dass er genau auf uns drauf guckt, dass er genau in unser Herz reinguckt und sagt, ich sehe dich mit deiner ganzen Sünde. Und wenn ich das, was ich sehe, bewerten müsste, dann gäbe es für dich nur die Konsequenz der Hölle für immer. Aber ich sehe dich durch Christus hindurch, wenn du zu ihm gehörst. Ich sehe dich immer Seite an Seite mit meinem geliebten Sohn, der deine Schuld getragen hat. Und darum bist du mein Kind. Darum bist du gerecht durch Christus und darum wirst du auf ewig mit mir im Paradiese sein. Allein die Gnade zählt und das hat Christus für uns erwirkt. Und es wird so deutlich, und das will ich zum Schluss noch sagen, an jener Situation, von der Sie vielleicht schon gehört haben, ein Schwerverbrecher sitzt in Haft und beantragt die Begnadigung. Der Justizminister will das nicht einsehen und er leitet das Gnadengesuch an den König weiter mit folgender Bemerkung, Gnade unmöglich, im Gefängnis zu belassen. Gnade unmöglich, im Gefängnis zu belassen. Das Dokument wird zum König weitergetragen. Der König sieht das. Der König aber will aufgrund bestimmter Erwägungen Gnade walten lassen. Er will diesen Schwerstverbrecher, weil er von seiner Einsicht überzeugt ist, noch eine neue Chance geben. Und er sieht sich dieses Dokument an, Gnade unmöglich, im Gefängnis zu belassen. Und er nimmt sich einen Stift und streicht das Komma durch und setzt es einfach ein Wort weiter nach vorne. Gnade, unmöglich im Gefängnis zu belassen. Gnade, unmöglich im Gefängnis zu belassen. Und dadurch bekommt dieser Satz die total entgegengesetzte Bedeutung. Und das ist, was Christus dem schenkt, der sich im Glauben an ihn wendet. Nun gilt Gnade. Und es ist unmöglich, dass wir verurteilt werden. Es ist unmöglich, dass wir in der Hölle landen können. Es ist unmöglich, dass wir verloren gehen, weil Christus für unsere Schuld gestorben ist. Das ist die große, frohe Botschaft, die das ganze Neue Testament verkündet und wo wir Gott so dankbar sein können, dass durch die Reformation wieder neu ans Licht gebracht wurde. Es war verschüttet. Klar, es gab immer Menschen, die wahrhaft geglaubt haben. Irgendwie hat die Fackel von Gottes Wahrheit immer weiter gebrannt, durch die Jahrhunderte hindurch. Es gab immer Abweichler, die sich von der großen Linie der Amtskirche nicht beeindrucken ließen. Aber es waren oft wenige. Es war oft ein Rinnsal, in dem sich die Wahrheit Bahn machte. Und dann hat Gott es geschenkt, dass nochmal mit diesem Paukenschlag im 16. Jahrhundert diese großen Wahrheiten des Neuen Testaments wieder ins Gespräch kamen. Dass sie auf den Leuchter gestellt wurden. Und so hat Gott dafür gesorgt, durch die ganze Geschichte hindurch. Und dann wurde die Reformation auch wieder verwässert. Es gab auch wieder theologische Kämpfe. Und dann haben wir in unserem Jahr, im vergangenen Jahrhundert, so viel miterlebt vom Niedergang der Landeskirchen, die sich noch auf die reformatorischen Bekenntnisse berufen haben, aber zunehmend von ihnen abgewichen sind. Und dann haben wir immer wieder gesagt, allein die Heilige Schrift und Kirchen und Konzilien können irren und Landeskirchen und Synoden können auch irren. Und dann hat Gott es geschenkt, dass an vielen Stellen unabhängige Gemeinden entstanden sind, auch bekennende Gemeinden, auch unsere bekennende Gemeinde, und wir sind nun auch wieder angefochten. Wir müssen auch immer wieder darauf achten, dass wir auf dem Weg des Evangeliums bleiben. Wir können nicht sagen, nun, wir sind reformatorisch und uns kann nichts passieren, sondern wir sind darauf angewiesen, dass Gott uns erhält. Wir sind darauf angewiesen, dass wir gemeinsam die Wahrheit in Gottes Wort studieren. Wir sind darauf angewiesen, dass er uns auf Kurs hält und dass er unsere Gemeinde weiterbaut. Und darum ist es so eine wichtige Aufgabe, gerade auch der Ältesten, über der Lehre in einer Gemeinde zu wachen. Darum ist es so eine wichtige Aufgabe, dass nicht einfach die Verkündigung sich gewissermaßen selbst überlassen bleibt und wir sehen mal, was dabei herauskommt, sondern der Herr bindet uns an sein Wort. Und wir sind so dankbar, dass wir auch diesen Dienst miteinander auch in unserer Gemeinde tun dürfen, dass Menschen da sind, dass so viele Menschen da sind, die das Wort Gottes lieben und die sich dieser Wahrheit, nein, mehr noch, die sich Christus verpflichtet wissen und ihm von ganzem Herzen dienen wollen. Und möge der Herr es geben, dass auch in unserer Gemeinde weiterhin und für viele, viele Jahre die Fackel des Evangeliums leuchtet. Nicht, weil wir so gut wären, sondern weil Christus treu ist. Und er hat versprochen, und das soll hier am Ende stehen, ich werde meine Gemeinde bauen. In Matthäus 16, Vers 18. Ich werde meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwinden. Darauf verlassen wir uns. Und dafür danken wir unserem Herrn. Amen. Wir singen jetzt das Lied Such, wer da will, einen anders hier. Das ist nicht